Dies ist der Weg, den gehet und weichet weder zur Linken noch zur Rechten. Jesaja 30, Vers 21. Liebe Brüder und Schwestern, das soll das Thema sein und es soll uns hier Wegleitung gegeben werden angesichts der Riesenverwirrung in Tagen. Für die, die gern eine klare Gliederung sehen, vielleicht sie sich auch notieren möchten, sei vorausgeschickt. Ich möchte kurz sprechen unter Römisch 1. Das ist der Weg, den gehet. Dann unter Römisch 2, das wird ein ausführlicher Teil werden, und weichet weder zur Linken noch zur Rechten. Da dann einige Vorbemerkungen und dann die beiden Unterteile, Groß A, nicht zur Linken, und Groß B, nicht zur Rechten. Und dann noch in Kürze ein dritter Teil, Römisch 3, wir und die anderen. So eben die Gliederung voraus. Das ist der Weg, den geht. Liebe Brüder und Schwestern, immer wieder wird im Neuen Testament der Weg Israels von Ägypten ins verheißene Land benutzt als Bild für den Weg der Gemeinde Jesu von ihrer Berufung bis zu der großen Begegnung mit ihrem Herrn, wenn er kommt. Insbesondere 1. Korinther 10 steht das. Auch wir sind befreit worden von einem Pharao, sondersgleichen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Wir haben auch ein Passahlamm, ein einzigartiges, das einmalige und ein für allemalige, wie der Hebräerbrief sagt. Auch wir haben die Begegnung am Sinai, wo uns das große Angebot vorlegt, wollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Und dann wollen auch wir ihm antworten, alles, was der Herr geredet hat, das wollen wir tun und wollen ihm unser Leben anvertrauen und in seine Nachfolge stellen. Und so wie Israel die Wolkensäule des Tags und die Feuersäule des Nachts voranging, so will, liebe Freunde, uns unser Herr vorangehen. Noch ganz anders als der Bundesmittler Mose, noch ganz anders in unserer Gegenwart, so wie damals in der Bundeslade eben der gegenwärtige Herr. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und er übernimmt die Gewähr dafür noch ganz anders als Josua. Es ist ja derselbe Name, Josua und Jesus, nur eine spätere Sprachform. Er wird uns ins verheißene Land führen. Das ist der Weg, den geht. Alles Herr bist du, alles Herr tust du. Wohl uns des guten Herrn, dass wir ihm uns anbefehlen dürfen. Noch mit einem anderen Bild möchte ich's deutlich machen, ein Bild von heute, aber auch im Anschluss an die Schrift. Ich bin des Zeuge geworden bei einer Bibelfreizeit in der Schweiz. Da hat ein Teil derer, die mit bei der Freizeit waren, eine Bergtour machen wollen auf einen der hohen Schweizer Berge. Sie hatten einen Bergführer und ich habe gesehen, wie der sie vorbereitet hat für die Bergtour, zu der sie in der Nacht aufbrachen. Das war interessant. Er hat eine Karte aufgehängt, er hat auch eine Leinwand aufgestellt, um da einige Dias dran zu werfen. Nachdem er das Schuhzeug nachgeprüft hat, hat er sich dann an die Arbeit gemacht, sie vorzubereiten, mit pädagogischem Geschick, möchte ich sagen. Er hat ihnen zunächst einige Dias gezeigt, vom Ziel, vom Gipfel, welchen wunderbaren Ausblick man da hat. Dann hat er ihnen gezeigt auf der Karte, wie der Weg verläuft, wie wichtig es ist, den richtigen Einstieg zu gewinnen, sonst ist gleich nichts. Und dann nachdem hat er ihnen den Weg beschrieben, zum Beispiel dann so eine Gratwanderung, so wie auf dem Dachfürst eines sehr steilen Daches auf beiden Seiten, hunderte von Metern hinunter. Er hat es ihnen schon im Lichtbild gezeigt, damit sie nicht nachher kopfscheu wurden, wenn das vor sie hintrat. Er hat gesagt, ist gar nicht gefährlich. Sie brauchen bloß in meine Fußspuren zu treten, Schritt um Schritt. Und wir gehen ja als Seilschaft. Ich bin an euch gebunden und ihr an mich. Natürlich darf keiner Seitensprünge machen, sonst würde er sich und die anderen gefährden. Dann hat er ihnen auch noch ein Bild gezeigt des letzten steilen Aufstiegs, liebe Freunde, des nicht ungefährlichen. Auch das ist jetzt schon sein und hat gesagt, da habe ich schon viele raufgebracht. Keine Sorge und wieder gesund zurück. In gewissem Sinn befindet sich auch das, neben vielem anderen, in diesem Buch. Die Wegbeschreibung bis hin zu dem letzten schwierigen Wegstück, nämlich der letzten Zeit, die überwunden werden muss. Und bis hin auch zu dem herrlichen Ziel. Und jetzt schon wird's uns beschrieben und Gott wird sein alles in allem. Herrlich, wie uns das gegeben ist. Entscheidend, dass wir den klaren Einstieg nehmen. Enge Pforte, sagt Jesus, nämlich unter seinen Augen durch. So wie wenn man mit dem Flugzeug verreisen will. Da muss man durch eine ganz enge Sperre durch und wird persönlich geprüft. Da muss man unter Augen treten. Es ist auch ein breiter Durchlass. Aber der führt nur heraus, nicht herein. So kommt man nicht mit. Und so ist auch hier nur so ihm unter die Augen treten, ihm das Leben offenlegen, ihn um Vergebung bitten, sich vor ihm beugen, ihm das Leben aushändigen, ihm anvertrauen, das heißt an ihn glauben, das ist der Einstieg. Liebe Brüder und Schwestern, das ist mir schon einige Not heute, dass das oft nicht so klar ist in der Verkündigung. Dass vielerorts im Lande, so höre ich immer wieder, so geredet wird, als ob einfach alle geredet würden. Gott sitze nur noch auf dem Gnadenthron, nicht auch noch auf dem Richterthron. So hat vor einiger Zeit jemand gesagt, ich habe ihn dann gefragt, ja, was ist denn eigentlich Ihr Amt, sind Sie ein Verkündiger des biblischen Evangeliums oder ein freischaffender Künstler? Dann hat er lachend gesagt, beides. Beides. Liebe Freunde, ja, so geht's durcheinander. Da wollen wir die Dinge umso klarer sehen, auch mit den Leuten so klar reden. Keine vorzeitige Beruhigung, es genügt nicht. Auch in unseren Gemeinschaften nicht, in der Nähe der engen Pforte gewesen zu sein, viel über die enge Pforte geredet und gewusst zu haben, es ist nötig, durch sie einzutreten. Das heißt, so dem Herrn das Leben zu übergeben. Johann Christoph Blumhardt hat einmal gesagt, es ist mir bei vieler Christenleben nicht wohl, weil etwas übersprungen wird, nicht übersprungen werden darf, nämlich Buße, Bekehrung, Hingabe des Lebens an Jesus. Sonst läuft alles falsch. So war es bei der Bergtour auch. Der Einstieg muss klar sein, sonst kommt man bestimmt nicht ans Ziel. Liebe Freunde, lasst uns innerhalb unserer Gemeinschaften darauf achten, dass wir nicht nur so fromme Mitläufer sind oder sie haben, und lasst uns auch in unseren Gemeinden darauf hinweisen, in Liebe und Wahrheit, in Wahrheit und Liebe. Darf ich eben sagen, gerade weil ich hier einen gewissen Mangel sehe, ein bisschen höher, noch näher an, ich habe es fast am Mund. Gut, also, haben Sie es nicht recht verstanden, was ich sagte? Auch die Hinteren haben sie es verstanden. Ja, jetzt eben darf ich weitergehen, ich danke schön. Darf ich vielleicht in dem Zusammenhang auch sagen, ich habe im Nachfolge von Bruder Brandenburg es übernommen, für jeden Sonntag eine Predigt über den Perikopentext, also den allgemeinen landeskirchlichen Text zu schreiben. Bruder Schaal hat kürzlich freundlicherweise darauf hingewiesen. Ich tue das schon seit 6 Jahren. Ich dachte, es ist an sich dieses Blatt gedacht als Verteilpredigt. Aber weil oft das nicht so klar ist in den Verkündigungen, dachte ich eben auch daran, dass es doch auch eine Ergänzung sein könnte, wenn man vielleicht nachher noch auch im Familienkreis, persönlich oder mit anderen zusammen, so eine andere Auslegung noch daneben stellt. Nein, es gibt auch vieles andere natürlich, aber ich wollte einige im Monat, also regulär so 4 Nummern. Porto käme dann noch dazu. Noch einmal, das als erstes, das ist der Weg, den geht. Noch einmal, das Bild der Wüstenwanderung Israels ist uns da gegeben. Und dieses andere Bild von der Seilschaft in den Bergen mag uns auch hilfreich sein. Und verwandt auf Christum sein, ist der Weg zur Seligkeit. Man kann selig werden. Die Dinge sind auch wieder gar nicht so schwierig. Bring mich völlig in die Schranken, die dein Liebesrat gesetzt. So heißt es in einem Lied der Väter. Von daher nun das andere, zu dem ich länger brauchen werde, die Frage oder das Thema, und weder zur Linken noch zur Rechten. Weichet weder zur Linken noch zur Rechten. Groß A noch einmal. Weichet nicht zur Linken. Das heißt, in die Weltförmigkeit, zum Weltwesen hin, zum ausgesprochenen Unglauben hin. Ich stehe täglich in Gefahr, das Kleinod zu verlieren. Es ist ein Irrtum zu meinen, es könnte uns nichts mehr passieren. Wer sich dünken lässt, er stehe, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Und halte, was du hast. Diese Weisung wäre unnötig, wenn nicht auch eine Gefahr bestünde. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Noch einmal. Zur Linken hin, zum Weltwesen hin. Auch Israel stand da in ausgesprochener Gefahr. Sie wollten mal Urlaub nehmen von den strengen Geboten ihres Gottes, Urlaub nehmen von ihrem Manna. Sie ließen sich einladen von diesen Nachbarnvölkern, Moabitern, Midianitern. Und dahinter stand die Raffiniertheit des Biliam. Sie wissen's. Er konnte den starken Gott Israels von seinem Volk nicht trennen. Verfluchen konnte er sie nicht Gott von seinem Volk trennen. Und da hat er dem Balak, dem König, der ihn beauftragte, gesagt, dann probier's doch einmal umgekehrt. Und versucht das Volk von seinem Gott zu trennen. Und während sie Spinnefeind waren, nach wie vor, sind sie katzenfreundlich gekommen und haben sie eingeladen zu ihren Festen unter den Terebinden, den schönen Sommernachtsfesten. Und zwar durch blanker Götzendienst und blanke Unzucht. Ja, es ist auch heute die Gefahr, dass wir Urlaub nehmen von Gott und sagen, ich kann ja nachher dann wieder. Bei den Jungen ist vielleicht der Urlaub zur Diskothek über das Wochenende. Und vielleicht sind wir geneigt, Urlaub zu nehmen von Gott und seinen Geboten für die Steuererklärung. Es ist beides gleich gefährlich. Denn aus dem Urlaub von Gott kommen die wenigsten wieder zurück. Auf jeden Fall damals in Israel ging die ganze Geschichte nicht gut aus. Mehr noch, Israel war auch in Gefahr, überhaupt sich wieder abzuwenden, zurückzukehren zu Pharao und zu den Fleischköpfen Ägyptens. Einmal wollten sie sogar einen Hauptmann aufwerfen, der ihnen darin voranginge. Auch so etwas kann bei uns geschehen, plötzlich oder so schier unmerklich langsam, dass wir uns auf einmal doch wieder beim Weltwesen befinden, dass wir uns anpassen, dass wir vielleicht noch die alten Worte im Mund haben, aber das Herz ferne von ihm ist. Ja, Anpassung an den Zeitgeist ist heute eine nicht geringe Gefahr, eben dieses Weltwesen. Und man tut dann auch der Welt keinen Dienst mehr, wiewohl sie es zunächst begrüßt. Wir sind dann nicht mehr Salz. Ich hörte hier in Stuttgart in den 30er Jahren den trefflichen Evangelisten Paulus Söhr, einen Jugendevangelisten, manche von uns werden ihn noch gekannt haben, sagen, eine Gemeinde Jesu, die sich der Welt nicht anpasst, kommt schwer durch in der Welt, aber sie nimmt großen Einfluss auf die Welt. Eine Gemeinde Jesu dagegen, die sich der Welt anpasst, die kommt leicht durch in der Welt, aber die Welt nimmt großen Einfluss auf sie. Und dann wird dieses Salz, wenn es salzlos geworden ist, nach den Worten Jesu von den Leuten zertreten, dann sind wir auch der Welt nichts mehr wert, dann lachen sie uns aus, wenn wir uns so angepasst haben. In diesem Zusammenhang, und das ist das Dritte, was ich bei diesem Ausbruch zur Linken sagen wollte, ist etwas, was ausgesprochen endzeitlicher Art ist, was da die Gefahr ist. Das Wort im Griechischen bedeutet Anomia. Gesetzlosigkeit kann man es übersetzen. Es heißt leider in unseren Übersetzungen so nicht, aber wir müssten das wissen. Da heißt der Antichrist, 2. Thessalonicher 2, der Mensch der Gesetzlosigkeit. Und Jesus gebraucht dasselbe Wort, oder in der Übersetzung ist dasselbe Wort gebraucht. Jesus hat ja wohl Aramäisch, nicht Griechisch gesprochen, aber es lautet gleich, die Gesetzlosigkeit, die Anomia wird überhand nehmen. Das gehört geradezu, da steht Matthäus 24, Vers 12, das gehört geradezu zu den Zeichen der Endzeit. Was meint das Gesetzlosigkeit, liebe Freunde? Es hat uns Gott seine Gebote gegeben als hilfreiche Leitplanken auf dem gefahrvollen Weg durch diese Welt. In seiner Liebe tat er das, seinem Volk und der Welt. Es haben immer schon Menschen diese Leitplanken übertreten, die Gebote übertreten. Aber endzeitlich kommt etwas Neues dazu, dass Menschen sich nicht begnügen, diese Leitplanken zu übertreten, sondern, liebe Freunde, dass sie diese Leitplanken demontieren wollen, abbrechen, abbauen wollen. Und genau das, so sagte uns vor einiger Zeit ein ausgezeichneter Kenner der gesamten geistigen Situation rund um den Erdball. Er sagte, nichts sei kennzeichnender für unsere Zeit rund um den Erdball als eben dieser Zerbruch der Ordnungen, dieser Zerbruch der Gebote Gottes. Es ist ausgesprochen ein Endzeitzeichen. Wir sollten auf keinen Fall darauf hereinfallen. Nicht wahr, im Hochgebirge vollends um die Jahreszeit, das sagt doch keiner, was gehen mich die dummen Leitplanken da an. Weiter rechts will ich fahren, 20 Meter weiter rechts, wenn es da 600, 800 Meter fast senkrecht runter geht, da sagt's keiner. Aber im Blick auf die heiligen und heilsamen Gebote Gottes redet heute alle Welt so. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang etwas sagen über die sogenannten Ehen ohne Trauschein. Das sind keine Ehen. Schon in der römischen Zeit, also zur Zeit der frühen Christenheit, war Ehe die öffentlich erklärte, verbindliche Gemeinschaft von Mann und Frau, erklärt und akzeptiert gemäß der gesetzlich geregelten öffentlichen Ordnung. So setzt Paulus und setzen alle die Worte des Neuen Testaments Ehe voraus. Anders ist das heute auch nicht. Nur was nach der rechtlichen Ordnung der Staat ist ja von Gott verordnet und ist nicht Luft und ist nicht ein Nullum, eine Null. Nein, deshalb ist alles andere nicht Ehe, auch wenn's die Ehe heißen. Und im Neuen Testament wird glasklar, alle sexuelle Verbindung außerhalb der Ehe, vor der Ehe oder außerhalb einer Ehe als Unzucht und Hurerei erklärt. Deutlich wird es etwa in 1. Korinther 7, wo Paulus sagt, dann lieber ehelich werden als Brunst leiden. Das heißt doch, außerhalb einer Ehe nicht, wenn schon, dann Ehe. Freunde, das sind nicht nur Auskünfte für unsere jungen Leute. Mir sagte einmal ein junger Bitter, wer hat denn mit den Dingen angefangen? Doch die Alten, mit den sogenannten Onkelehen nach dem Krieg, da wollte die Frau ihre Witwenrente behalten. Und so sind heute auch viele Verbindungen von älteren Leuten, Ehe ähnlich, aber keine Ehe. Wir können der Welt nicht verbieten, Welt zu sein, wiewohl wir auch im Staat mit für Ordnung, für göttliche Ordnungen eintreten wollen, aber wir können der Welt nicht grundsätzlich verbieten, Welt zu sein, ihr aber nicht allzu. Liebe Geschwister, ich weiß, das kostet etwas, das kostet Nachteile, etwa der Verlust einer solchen Rente. Aber wenn man schon eine solche Verbindung eingeht, dann eben nicht, ohne dass es etwas kostet. Mir sagte einmal in einer solchen Lage jemand nach einem Seelsorgegespräch, ich wollte es gar nicht so überstülpen, ich habe mit ihm die Bibel gelesen oder mit den beiden. Und dann kam es von ihnen ausgesprochen. Ja, in manchen Gegenden der Welt kann es Leben kosten, Christ zu sein. In anderen Gegenden kostet es Freiheit und Stellung. Und bei uns kann es Geld kosten, Christ zu sein. Kosten wird es überall was. Denn unserem Herrn hat sehr viel gekostet, haben sie gesagt. Unserem Gott und Vater, seinen lieben Sohn und unserem Herrn Jesus Christus Blut und Leben. Das ist der Weg, den gehet. Wir werden dankbar sein in der Ewigkeit und schon jetzt in der Zeit, wenn wir in Einfalt und Klarheit diesen Weg gehen und andere, ohne sie zu bedrängen, sie einfach einladen zur Nachfolge, einschließlich auch solcher Konsequenzen. Ein nächster Punkt noch zur Frage des Ausbruches zur Linken. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt einen gefährlichen Austausch der Aufgaben in der Gemeinde Jesu. Einen gefährlichen Austausch der Aufgaben in der Kirche Jesu Christi. Deshalb gefährlich der, von dem die Kirche ihre Aufgaben sich stellen lässt. Der ist ihr Herr. Der ist ihr Christus. Der ist ihr Gott. Hier fällt die Entscheidung, ob wir Christus oder dem Antichrist folgen. Unser Herr hat uns in Auftrag gegeben, den Frieden zu verkündigen. Den Frieden zu verkündigen. und zwar den Frieden mit Gott aufgrund seines Kreuzes. Und auf einmal geht's viel, viel, viel mehr vielerorts um einen anderen Frieden, um den Frieden zwischen Menschen, um den Frieden zwischen Völkern und Machtblöcken. Auch keine unwichtige Sache. Aber wenn es den Rang abläuft, dann sind wir nicht mehr bei unserer Sache. Dann haben wir von anderen Aufträge angenommen. Im Übrigen meine ich, im Rahmen einer demokratischen Ordnung haben wir doch Leute beauftragt, die politischen Geschäfte zu erledigen, nämlich durch die Wahlen, die Parlamentarier. Da müssen wir doch nicht auch noch einmal ins Handwerk pushen als Kirche, umso weniger, als wenn man sich ganz von diesen Dingen des äußeren Friedens besetzen lässt. Unser Spezifikum, unsere eigentliche Aufgabe, dann in den Hintergrund tritt, dann ungetan bleibt. Oder Austausch der Aufgaben. Es hat unser Herr uns befreit und wir dürfen den Gefangenen, den in Sünde und Schuld, in Todesangst Gefangenen, dürfen wir diese Freiheit verkündigen. Nämlich im Auftrag unseres Herrn, den Frieden mit Gott und die Freiheit von Sünde, Satan und ewigem Gericht. Wir haben etwas zu sagen, wir haben etwas zu bringen von unserem Herrn, für die Menschen im Leben und im Sterben etwas zu sagen und zu bringen, liebe Freunde. Bleiben wir doch bei der Sache. Bleiben wir bei dem uns aufgetragenen Thema. Und auf einmal ist da auch etwas anderes geworden. Alle Welt redet heute, Kirche bei uns, Kirche in anderen Nationen, Land auf, Land ab von der Befreiung Südafrikas und so weiter, von politischen, von sozialen, von kulturellen Bedrängnissen, ist uns ja auch wichtig, liegt uns auch am Herzen. Wir wollen beten für Verhandlungen. Es sind nämlich Kräfte da, dort bei allen Hautfarben, die erstreben eine Vereinbarung. Die erstreben eine gute Regelung, bei der alle auf etwas verzichten müssen, wo aber auch alle leben können. Beten wir für diese Dinge, aber tauschen wir die Aufgabe nicht aus. So ist das auch bei der sogenannten feministischen Theologie, die heute so von sich reden macht. Ja, Freunde, wir wollen doch, dass auch Frauen ihre Gaben einsetzen können, die ihnen geschenkten Gaben einsetzen können und sie dabei nicht behindert werden. Das möchten wir. Aber, Freunde, das kann man vertreten mit der Bibel, von der Bibel her und neu schreiben, so hat kürzlich jemand aus diesem Lager gesagt. Keine Auswechslung der Aufgaben, auch das wäre Ausbruch zur Linken. Und derartige Dinge laufen von vielen Ortsgemeinden und Kanzeln, auch in unserem Land, das wollen wir nüchtern sehen, bis hin zum Weltrat der Kirchen in Genf, bis hin zum Ökumenischen Rat. Wir wollen dem in Wahrheit und Liebe, wie gesagt, in Liebe und Wahrheit entgegenwirken und sagen, das ist der Weg, den geht, das ist die der Gemeinde Jesu gestellte Aufgabe. Wir wollen sie zur Sache, wir wollen sie zu unserem Herrn rufen. Ein Einschub, liebe Freunde. Auch darüber sollte ich sprechen, so wurde mir gesagt, es fiel eben der Ausdruck ökumenischer Rat. Und da kommt gleich die Frage, und ja, was ist denn dann mit der Ökumene am Ort? Ich möchte mit Klarheit sagen, Freunde, das sind zwei Paar Stiefel. Das wird häufig verwechselt, das müssen wir klar auseinanderhalten. Der Weltrat der Kirchen, der ökumenische Rat, ist ein gewisser Zusammenschluss nicht katholischer Kirchen, die katholische Kirche gehört nicht dazu. Und wir gehören, ja, mittelbar in unserer Landeskirche über die evangelische Kirche in Deutschland dazu. Und es ist nötig, dort heute sehr zur Ordnung, zur Sache, zu den Aufgaben, zu dem Herrn in seine Nachfolge zu rufen. Das ist das eine. Ein anderes ist die Frage eines gewissen Zusammenwirkens von Evangelischen und Katholiken in unseren Dörfern und Städten. Wie gesagt, das ist etwas ganz anderes. Man heißt das ja dann auch Ökumene am Ort. Wir haben, liebe Freunde, das also wie ein Einschub zu unserem Thema vor mehreren Jahren im Hofackerkreis, also dem Leitungskreis, eine Klausurtagung gemacht, um hier klar zu sehen, was wir da sagen sollen, was wir können und was wir nicht können. Was wir können, gut nachbarschaftlich miteinander leben. Die Zeit der Anfeindung, des Fensterscheibeneinwerfens sollte vorbei sein. Dafür haben wir zu viel gemeinsam gelitten, etwa im Dritten Reich, und gemeinsam wird auch heute vielerorts gelitten von Evangelischen und von Katholiken in der Welt. Wir können auch einander informieren. Wir können auch, so haben wir damals gesagt, mit einzelnen Katholiken, die im lebendigen Glauben stehen, das heißt, die mit Jesus leben, persönlich mit Jesus leben, eine gewisse Gemeinschaft haben, so haben sie Väter des Pietismus schon getan. Und wir können auch miteinander gewisse Schritte beim Staat unternehmen, etwa wegen 218 und ähnlichem. Was wir nicht können, ist als Organisationen zusammengehen. Was wir nicht können, ist ein ständiges gottesdienstliches Leben miteinander haben. Dazu steht einfach zu viel zwischen uns. Unverdächtige Zeugen, die Bischofskonferenz in Fulda, das sind die katholischen Bischöfe in Deutschland, die haben es klar gesagt, was uns unterscheidet. Sie haben gesagt, was sie nicht preisgeben können, das erste Lehramt des Papstes, der bestimmt, wie die Bibel zu verstehen sei. Die Heilsbedeutung der Kirche, sprich der katholischen Kirche, will immer noch allein seligmachend sein. Dann steht da weiter die Bedeutung Marias im Heilswerk. Sie ist da so etwas Miterlöserin. Nach dem Neuen Testament steht sie ganz auf der menschlichen Seite. Hier steht sie mit auf der göttlichen Seite in gewisser Maße. Und dann wird weiter genannt die Anrufung der Heiligen. Das sind so gewichtige Fragen. Wir halten gut nachbarschaftliche Beziehung, aber wir können nicht so gemeinsam gehen, als ob nichts zwischen uns stünde. Sie wollen es ja selber nicht. So viel zu dieser Frage. Ich bin noch an der Frage des Ausbruchs zur Linken. Ein letztes. Es gibt ein ausgesprochenes Überlaufen zu anderen Göttern. Ein Überlaufen zu anderen Göttern, liebe Freunde. Alles, was irgendwie okkulte Machenschaften sind. Und wenn da angeblich pietistische Väter, es ist ein Trug, durch angeblich medial begabte Menschen reden und sagen, wie es in der Ewigkeit aussieht und sagen, wann der Herr Jesus kommt, es ist ein Betrug des Teufels, wir wollen darauf nicht hereinfallen. Kein Überlaufen zu den anderen Göttern. Ich will in einigen Monaten, dann wird wieder Platz sein, einmal im Gemeinschaftsblatt unter der geistlichen Grundlegung einen Aufsatz schreiben. Ich habe so schon vorbereitet über Okkultismus und die Seelsorge an Okkultverstrickten. Weiter überlaufen zu anderen Göttern, das ist auch sich einlassen auf ostasiatische Selbsterlösungspraktiken, Auch, Freunde, was da uns erzählt wird, von einem in den S-Bahnen hängen da die Plakate, von einem Heimholungswerk Jesu Christi, ein schöner Name, Heimholungswerk Jesu Christi ist das ganze Evangelium, aber dort ist das ausgesprochen eine Falschmeldung, eine trügerische Etikette, denn das ist weder Heimholungswerk, noch hat etwas mit Jesus Christus zu tun, sondern ist ein Mischmasch von ostasiatischen Selbsterlösungstheorien und okkulten Dingen und so weiter. Das ist der Weg, den geht unverwandt auf Christus schauen, und zwar den biblischen Christus. Das ist der Weg zur Seligkeit. Es sei hier auch genannt, die Anthroposophie, die heute so salonfähig geworden ist mit ihrer Pädagogik, mit ihrer Art der Medizin und so weiter. Wir wollen klar sehen, liebe Freunde, wir begeben uns damit auf den Boden einer fremden Weltanschauung, einer in sich geschlossenen Weltanschauung, auf den Boden anderer Götter, denn wenn dort von Gott gesagt wird, ist das ein anderer Gott. Wenn dort von Christus gesagt wird, ist das ein anderer als der biblische Christus. Wenn hier vom Menschen und seiner Heilung geredet wird, dann ist das etwas anderes, wie da der Mensch gesehen wird, auch gesehen wird, wo es dem Menschen fehlt und was ihm hilft und was Gott mit ihm in Ewigkeit vorhat. Das muss in Deutlichkeit gesagt werden. Zu dem ganzen Bereich aber noch eine Nachbemerkung. Liebe Freunde, auch keine Überängstlichkeit. Paulus hat in anderem Gebet mit dem Götzenopferfleisch gesagt, nein, wenn ich's weiß, dann esse ich nichts davon. Aber lang nachforschen tue ich nicht. Im Übrigen, die Götzen sind nichts. Manche reden so viel von den Dingen, dass man meint, sie hielten die Dämonen und den Satan für stärker als Jesus. Die Dämonen und den Satan für stärker als Jesus. Nein, Jesus ist der Sieger. Wir glauben an Jesus. Wir sind in ihm geborgen. Wenn wir da bleiben, dann heißt es, Satan flieht, wenn er dich bei Jesus, wenn er dich am Kreuze sieht. Das macht uns getrost. Bevor ich nun, liebe Brüder und Schwestern, noch zu dem anderen Punkt komme, ausbrechen, weichen nach rechts. Ein Vers, den wir geschwind ohne Musikbegleitung singen, so sozusagen von Hand, den wir alle auch kennen. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahrt sein. Wollen wir aufstehen? Dann bleib sitzen, es muss niemand, aber man darf. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach. Bitte Platz zu nehmen. Es wurde mir viel gesagt, von Bruder Schaal auch und von anderen, worüber ich etwas sagen soll. Ist zu viel, aber ich wollte doch manches berühren. Ich darf sagen, in zwei Nummern des Gemeinschaftsblattes darf ich dann die Dinge noch schreiben. Das heißt nicht, dass wir fortan abschalten. Was man hört, hört man meistens besser und nimmt es in sich auf, als was man liest. Ich darf weiter noch sagen, ich soll dabei sein bei einer kurzen Pfingstfreizeit, 4 Tage, vom 16. Mai bis 20.05. dieses Jahres, also von Freitag über Pfingsten weg, im Jugendhaus, auf dem Schönblick. Es sind auch Ältere, es sind auch Alleinstehende eingeladen, wie wohl es als Familienfreizeit deklariert ist. Und da würde ich gerne, so wurde angeregt, auch auf diese Frage noch eingehen. Wir haben reguläre Bibelarbeiten miteinander in unserem Kreis, aber darüber hinaus freiwillig muss niemand, würden wir Kreise haben, wo wir an diesen heute berührten Dingen weitersprechen. Überlegen Sie sich, ob das nicht vielleicht eine hilfreiche Sache wäre, Freitag vor Pfingsten bis Dienstag nach Pfingsten jetzt in diesem Jahr. Kommt in unserem Heft Seite 26 in dem Freizeitheft unseres Frömmigkeit. Ein Ausbruch, liebe Freunde, zu einer falschen Frömmigkeit. Auch so etwas hat Israel erlebt. Sie kennen wohl die Stelle im 4. Mosebuch, Kapitel 14, Vers 40 bis 45 steht's. Wie Israel eines Tages sagte Mose, wir haben einen ganz großen Glauben. Gott hat uns doch das Land verheißen. Auf, wir gehen hinein. Mose hat ihnen gewehrt. Jetzt ging ja nicht die Wolkensäule des Tags und die Feuersäule des Nachts voran. Das ist Eigenmacht zu selbstgewählter Zeit. Es wird euch nicht gelingen, sagte der Herr, wird nicht mit euch sein. Sie ließen sich nicht sagen und sie haben eine entsprechende aufs Haupt gekriegt. Etwas von dieser Art, Freunde, gibt es auch in der ganzen Geschichte der Gemeinde Jesu, und wohl auch in der, auf dem letzten Werkstück in einer gewissen Zuspitzung, ein ungeduldiger Ausbruch, nicht nach links und rückwärts zur Welt, sondern scheinbar nach rechts und vorwärts zum Ziel. Da ist es wichtig, auszuhalten an dem heilsgeschichtlichen Ort. Unser Herr bezeichnet sich, kein anderes Mal hat er sowas so unterstrichen, von Herzen demütig sei er. Vor allem gegenüber seinem Gott und Vater, indem er ganz auf dem ihm vorgezeichneten Weg blieb, über das Kreuz in die Herrlichkeit. Und nicht direkt, das hat ihm der Teufel auf dem Berg bei der Versuchung geraten, gleich schon glanzvoll, gleich schon Weltenherrscher zu sein. Nein, er blieb auf dem Weg. Und so von Herzen demütig zu sein, ist auch für uns so ungemein nötig in der ganzen Einfalt. So steht in Offenbarung 14, sie folgten dem Lamme nach, dem Lamm gewordenen, nach wo es hingeht. So wollen auch wir es halten. Wie kann dieser Ausbruch sozusagen nach rechts aussehen, liebe Freunde? Ja, die Väter haben eine gute Formulierung gehabt. Allein Christus, allein seine Gnade, allein seine Schrift. Nein, steht ach immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Dort hören wir jetzt was anderes. Da wird Elite gesammelt. Die Extraklasse. Ja, da wird zu Christus hinzugefügt, aber zu dem Kreis musst du gehören. Und dann werden Namen genannt. Und die füllen dann den Horizont aus. Nein, allein Christus, und zwar der Sünderheiland. Der Sünderheiland. Das will manchen gar nicht mehr hinunter. Die Welt redet so, so hat einer schon vor 200 Jahren gesagt, alles kann ich ertragen, nur drei Dinge nicht, Wanzen und Knoblauch und Kreuz, es will fast einem nicht über die Lippen dieses Gottes die lästerliche Gerede. Es war ein sehr namhafter Mann aus der deutschen Geschichte, der da sagte, ein Großer des Geistes, wie alle meinen. Aber so kommt es jetzt von der anderen Seite, ach, immer so arme Sünder sein und bloß vom Sünder heilen und von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnaden reden. Aber so tut's die Schrift nicht, dass ich unter euch etwas wüsste als allein Christus, und zwar den Gekreuzigten. So Paulus. Das andere hängt eng damit zusammen, allein die Gnade. Da wird frank weggesagt, das Vater unser, das brauche ich nicht mehr zu beten, in dem vorkommt, vergib uns unsere Schuld. Wissen Sie, hat mir einer gesagt, ich führe ein Siegesleben. Liebe Freunde, nicht etwa weil wir die Heiligung nicht ernst nehmen würden, sondern weil wir sie ernst nehmen. Im Sinne der Bergpredigt bis hinein in die Gedanken, wer seinen Bruder zürnt, wer eine Frau ansieht, ihr zu begehren, bis in die Gedanken geht's, der kann so nicht reden. Der weiß, dass er täglich angewiesen ist auf die Vergebung. Und genau so hat es uns Jesus ja auch gelehrt. So hat er es auch gelehrt, liebe Freunde. Wenn ihr betet, so steht Lukas 11, so sagt er seine Jüngern, wenn ihr betet, so sprecht, nicht die Welt, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater im Himmel, und dann kommt vor, und vergib uns unsere Schuld. Und unser tägliches Brot ist also ein tägliches Gebet, und täglich haben wir nötig, die Vergebung zu erbitten. Meine Gnade ist genug für dich. Das ist der Boden, auf dem wir bleiben müssen. Da sagte jemand, ha, wissen Sie, bei uns, aus solch einem Kreis, wenn da dann noch vollends gesegnet wird und die Hand aufgelegt, mir war, so hat er gesagt, als ob ich eben abheben würde. Gell, da wie auf den Filtern auf dem Flugplatz, da hebt man auch ab. Wunderbar, so abzuheben. Aber Freunde, ob das nicht genau die Überheblichkeit ist, von der Paulus sagt, auf dass ich mich nicht überhebe. Der Herr Jesus will uns, Gott will uns hoch heraufheben als seine Kinder, wenig niedriger als Gott sei Macht, nämlich als seine Kinder. Aber der Teufel sagt, ist nur lang nichts. So hoch sein wie Gott, so macht er überheblich. Der hebt uns empor, nicht um uns liebevoll zu tragen, sondern wie ein Ringer den anderen, dass er der andere den Boden unter den Füßen verliert, um so sicher aufs Kreuz geworfen werden kann. Meine Gnade ist genug für dich, bekommt der Apostel Paulus gesagt. Und Petrus schreibt, werdet nüchtern und setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Bleibt doch mit den Füßen auf dem Boden. Und das heißt eben, Erbarmung ist und weiter nichts. Das eben ist die Gnade, der Boden der Gnade. Und dann die Schrift, allein die Schrift, haben die Väter gesagt. Liebe Freunde, auch das so ein Punkt heute. Eben in diesem Zusammenhang hat es auch jener gesagt, ach, immer das Gleiche, hier höre ich Neues. Da sagt einer von Visionen. Von Worten, die er gehört hat, da ist Weissagung. Sagt doch der Paulus, man soll nach der Weissagung streben, nach dem prophetischen Reden. Nur Freunde, was heißt denn das prophetisch Reden? Das heißt von Gott her reden. Das heißt ja prophetisch Reden. Nach dem Neuen Testament. Was heißt das? Jesus sagt sehr klar, was der Heilige Geist uns sagt. Nämlich, was er tut, Johannes 14, Vers 26, 16, Vers 14, aus dem Meinen wird er es nehmen, aus dem ein für alle Mal gegebenen Wort und euch erinnern, er sagt nichts Neues, euch erinnern an all das, was ich euch gesagt habe. Deshalb ist das prophetisch Reden, das ein für alle Mal gegebene Wort, so in der Kraft Gottes seines Geistes auslegen dürfen, dass die Geschwister merken und erkennen können, da redet der Herr hinein in unsere Fragen, in unsere Lage. Das und nur das, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, schreibt Paulus 1. Korinther 4, Vers 6. Es wird gerade in diesen letzten Jahren unseres Jahrtausends vor dem wichtigen Meilenstein 2000 der Straße des Geschichtsablaufes wahrscheinlich mächtig viel von dieser Art auf uns zukommen, neue Offenbarungen inklusive dem Datum, wann der Herr kommt. Da sagt der Schluss der ganzen Bibel und der Offenbarung 22, 18 und 19 vom Wegtun. Das tun mehr so die liberalen Theologen. Und aber auch vom Hinzutun. Das ist ein bisschen die Gefahr von uns, der Spekulationen, aber beides ist unter dem Grund, unter dem gleichen Gericht. Allein die Schrift. Auf jeden Fall muss ich alles messen lassen an der Schrift und nichts über die Schrift hinaus, nichts über das hinaus, schreibt Paulus, was geschrieben steht. Und wenn's noch so fromm tut und wenn's noch so interessant ist, Ich sehe es doch, wie es alle Male ist. Das ist das ein für alle Mal gegebene Wort, wird langweilig, uninteressant und schmeckt nicht mehr wie altbackenes Brot. Deshalb müssen wir konsequent sein. Das ist der Weg, den geht und weicht nicht zur Linken noch zur Rechten. Und bleiben an dem heilsgeschichtlichen Ort. Das ist das Vierte. Es kommt die Stunde, wo es heißt, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Kein Geschrei der Krankheit, der Wunden, des Sterbens, kein Schmerz mehr des Todes. Kein Geschrei, kein Schmerz. Der Tod wird nicht mehr sein, aber da steht erst Offenbarung 21,4. Das ist jetzt noch nicht dran. Gott tut alles fein zu seiner Zeit. Mit dem ersten Kommen Jesu tat er den ersten Schritt. Er heilte, und diese Zeit ist noch, und heilt die verborgene Ursache allen Elendes. 1. Mose 3, Sündenfallgeschichte. Er vergibt Sünde. Er schenkt seinen Geist, er macht zu Gottes Kindern. Er hebt die verborgene Ursache auf. Das hat jetzt den Ton. Jetzt ist Wortzeit. Mit dem Wort wird das uns mitgeteilt. Mit dem zweiten Kommen tut er den zweiten Schritt und hebt schließlich alle sichtbare Wirkung auf. Leid, Geschrei, Schmerz, Tod. Aber das ist jetzt noch nicht. Auch da dürfen wir nicht ungeduldig ausbrechen. Gewiss gibt unser Herr da und dort, wo es er will, Kostproben des großen Neuen. Aber die Regel ist das nicht. Das Sehen ist jetzt nicht die Regel. Das Heil will unser Herr jetzt jedem schenken. Die Heilung, die wunderhafte, wo und wann er will, aber nicht so allgemein. Wir müssen ja auch noch sterben, wenn wir nicht zuvor dann entrückt werden. Nicht aus dem heilsgeschichtlichen Ort hinaus, an dem wir stehen. Wir dürfen auch das Sehen, die Wunder und Zeichen deshalb nicht überbewerten und die Leute darauf züchten. Sehen wollen wir, so hörte ich in einer Versammlung rufen. Weil einmal nach allen Ankündigungen, Matthäus 24, 2. Thessalonicher 2, Offenbarung 13, der Antichrist und der falsche Prophet Wunder und Zeichen sehen lässt in Macht des Satans, dass die Leute den Leuten die Augen übergehen und das ganze Verlangen nach Sehen gestillt wird und man fällt dann auf die Irrlichter herein und folgt ihnen in den Sumpf und schließlich ins endgültige Verderben. Es ist höhere Zeit. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns klar konzentriert bleiben, auch von daher auf das Wort. Und jetzt ist auch noch nicht, das ist das Letzte, was ich sagen wollte, die Zeit der Herrlichkeit. Jetzt sollen wir der Kreuzesgestalt ähnlich werden und nicht der Herrlichkeitsgestalt. Auch nicht, indem wir so strahlende Leute wären. Auch indem wir die auffallendsten übernatürlichen Geistesgaben zur Schau stellen könnten. Es geht jetzt um das, liebe Freunde, dass wir unserem Herrn Jesus ähnlich werden, seiner Leidensgestalt. Ach, unsere Brüder und Schwestern im Osten, in Ostafrika, in Äthiopien und so weiter, die wissen das so genau. Lasst uns auf diesem Weg bleiben in aller Einfalt und dienen mit unseren Gaben. Jeder, der glaubt, hat den Geist. Und der Geist ist immer beides, nach der Schrift, der Geist ist immer beides, Heilsgabe zu unserer eigenen Errettung und aber auch Dienstausrüstung. Aber diese Dienstausrüstungen sind meist unscheinbar. Sie sind auch nicht für Schaufenster, sondern für die sachliche Arbeit sind auch äußere Dienste, so gewöhnliche Dinge und doch entscheidend zum Bau der Gemeinde und für den Dienst an der Welt. Bring mich völlig in die Schranken, die dein Liebesrat gesetzt. Liebe Brüder und Schwestern, das ist's. Nur noch wenige Sätze zum Schluss über das Dritte und die anderen. Israel sollte damals allein den Weg ins verheißene Land gehen. Die haben da keinen Missionsauftrag gehabt unter den Amalekitern und so weiter. Die Gemeinde Jesu ist nicht nur Seilschaft, um mit dem Bild von Purdemes zu sagen, sondern die Gemeinde Jesu ist zugleich auch, liebe Freunde, so eine Rettungsmannschaft der Bergwacht, die die verlorenen Geretteten herausholt. Die Gemeinde Jesu ist nicht nur Arche, womit sie oft verglichen wurde, sondern Rettungsboot. Denn Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Er ist am Werk, er ist der große Retter und Menschenfischer und er will uns mitnehmen. Ist doch so wunderbar, dass wir Mitarbeiter sein dürfen unseres Gottes. Ich habe früher eine Lehre gemacht, da hat mich mein Chef seinem Vorgesetzten vorgestellt und hat gesagt, hier mein Mitarbeiter. Ich habe mich nicht wenig gefühlt, Stift im zweiten Jahr und hieß Mitarbeiter. Was ist es doch, Mitarbeiter unseres Herrn zu sein in dieser einzigartigen Aufgabe. Aber da sagen heute manche Leute, und die kommen sich sehr fromm vor, jetzt geht's zu Ende mit der Heilszeit, jetzt geht's nur noch um die Zurüstung der bereits Gerufenen. Die Zeit der Mission ist vorbei, von wegen. Das ist wieder so eine selbstgewählte Heiligkeit. Nein, der Missionsbefehl ist nicht befristet. Handelt, bis dass ich wiederkomme. Nicht bis 3 Jahre vorher. Nicht bis 3 Tage vorher, nicht bis 3 Minuten vorher, sondern bis dass ich wiederkomme. Er will uns antreffen in dem von ihm aufgetragenen Dienst. Liebe Freunde, und dann wird es eine Freudenstunde werden. Eine Freudenstunde für ihn und für uns, wenn wir uns so begegnen dürfen. Durch seine Gnade ist, nicht weil wir es verdient hätten. Für ihn und uns Freude, ei du frommer und getreuer Knecht. Ei, du fromme und getreuer Magd. Du bist über wenigem getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Gehe ein zu deines Herrn Freude. Vielleicht werden wir dann ein letztes Mal zurückfragen. Herr, ich und treu, ich sehe nichts. Und sehe ich auch mein Bestes an, so ist es doch nicht reingetan. Und dann wird's neu heißen. Erbarmung ist und weiter nichts. Erbarmung ist und weiter nichts. Und so dürfen wir dennoch uns freuen, auch wenn wir Fehler bei uns sehen und Mängel. Unserem Herrn sei Preis und Lob. Amen.